Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Das Wunder von Barcelona, dieses 6:1 nach der 0:4 Hinspielklatsche gegen Paris Saint-Germain. Und das ist am nächsten Tag auch noch nicht vergessen und natürlich auch noch bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de Thema. Und wir haben jetzt einen Augenzeugen dabei, den Ralf Gunesch, nämlich Felgenralle bei Twitter und ehemaliger Bundesliga-Profi und derzeit Kommentator bei The Zone. Hallo Ralf.
Moin, hallo.
Ja, du warst gestern privat im Stadion. Hast du geglaubt, dass da noch wirklich was passiert? Warum bist du nach Barcelona geflogen?
Wie kam das? Ich mir bei der Auslosung angeguckt, was könnte man sich denn anschauen, und habe mir erstmal die Auswärtsspiele der deutschen Mannschaften gebucht. Sprich, ich war auch am Dienstag in London beim Spiel Arsenal gegen Bayern und habe dann gesehen, Moment, am Mittwoch spielt ja Barca gegen PSG, könnte nicht so uninteressant werden, das war noch vor dem Hinspiel, und habe mich um Tickets gekümmert, das hat Gott sei Dank alles funktioniert, und die Flüge waren dann auch relativ günstig und deswegen habe ich das dann wahrgenommen. Und nach dem Hinspiel oder nach den Hinspielen war mir eigentlich klar, okay, Arsenal ist entschieden, Leverkusen nächste Woche in Madrid, boah, das wird eine ganz, ganz schwere Geschichte, weil Atletico zu Hause in der Champions League, ja, das können sie. Mhm. Barca 4-0, eigentlich auch entschieden. Aber wenn es irgendwo spannend wird, habe ich es am ehesten Barcelona zugetraut. Und insofern habe ich mich wahnsinnig auf dieses Spiel gefreut. Ich war wirklich lang nicht mehr in einem im Nou Camp voll. Die letzten Male, als ich da war, waren es halt immer nur so Stadionführung, Stadionbesichtigung. Insofern wurde es mal wieder Zeit. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her, dass ich da war. Und ich bin nicht enttäuscht worden, muss ich sagen.
Ging ja auch gleich gut los. Luis Suarez in der 3. Minute, der Barca dann schon mal wieder so ein bisschen ranbrachte. Keimte da sofort schon die Hoffnung auf bei den Fans? Wie hast du es im Stadion erlebt?
Also es war schon so eine Aufbruchsstimmung schon vor dem Spiel zu spüren. Ich war im Gästeblock mit den Pariser Fans zusammen, die eigentlich sehr, sehr siegessicher und auch sicher, dass sie weiterkommen waren. Und nach dem 1:0 änderte sich eigentlich nichts an beiden Gefühlslagen. Barcelona weiterhin in einer so packen wir es Stimmung, und PSG, ja mein Gott, haben wir halt ein 0-1 kassiert. So nach dem 0-2 war dann schon zu spüren, also jetzt aus Paris Sicht, 0-2 war schon zu spüren, das ist jetzt aber doof. Und auf der anderen Seite keimte wirklich, ich will nicht sagen Hoffnung, aber änderte sich so ein bisschen dieses, lasst es uns probieren, zu, ey, da geht was. Und spätestens beim 0-3 gleichte das Stadion einem Tollhaus. Zu dem Zeitpunkt war das mein Maßstab. Und im Pariser Block war es sehr, sehr ruhig. Also das war Schockstarre. Und dann erzielte Cavani das 1:3. Und es war krass, weil als hättest du einen Stecker gezogen bei Barcelona, Totenstille, gar nichts. Für 10 Minuten wirklich absolut überhaupt nichts. Und die PSG-Fans natürlich, ja, groß am Feiern und am Jubeln. Und ja, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Es sind irgendwie nur noch 20 Minuten zu spielen. Wir sind weiter.
Und das dauerte ja dann bis in die 88. Minute, wo sich die Pariser dann dieses Gefühl noch bewahren konnten. Ja, aber dann war es auch schneller vorbei. Und man weiß ja, was in Barcelona so in den letzten Sekunden eines Spiels und auch in der Nachspielzeit noch passieren kann. Bayern-Fans werden sich da sehr, sehr bitter dran erinnern an 1999. Aber so war es den Parisern dann gestern auch ergangen.
Es war so, dass 10 Minuten nach dem Anschlusstreffer von Cavani, übrigens sehr spannend, dass man sich über ein 1:3 so ausgiebig freuen kann, aber ja, im Kontext war es natürlich ein extrem wichtiges Tor, oder wäre es ein wichtiges Tor gewesen. Es war ein paar Minuten ruhig und dann merkten die Zuschauer, es wurde einfach von Minute zu Minute wurde es wieder unruhiger, lauter, weil die Zuschauer merkten, dass ihre Mannschaft noch dran glaubt, dass sie alles dran setzen, dass sie es nicht einfach jetzt nur, ach komm, lasst es uns jetzt zu Ende spielen, sondern wirklich, sie sind dran geblieben und die Zuschauer haben sich anstecken lassen und es wurde immer lauter, es wurde immer intensiver. Dann fiel das 4-1. Dann dachte ich schon, okay, jetzt haben wir eine neue Stufe erreicht. Dann fiel das 5-1, beziehungsweise dann wurde der Elfmeter gepfiffen. Und wenn ich das jetzt alles so beschreibe und sich das Ganze steigert, bitte habt Nachsicht, weil in dem Moment habe ich immer gedacht, es geht nicht mehr. Mhm. Und nach beim Elfmeterpfiff war es schon elektrisierend. Und ich hatte hinter mir eine deutsche Familie sitzen und der Vater sagte nur so zu seiner Frau und den Kindern, sagt er, wenn der reingeht, fliegen wir noch raus, weil dann kriegen wir noch einen. Naja, und dann fiel das 5-1 und dann war eine Stimmung wie nach dem 3-0, nur das Ganze nochmal multipliziert mit 2, weil natürlich die Dramaturgie und der Verlauf nochmal eine Ecke krasser waren. Und diese Zeit zwischen dem 5. und dem 6. Tor, selbst wenn ich sitze jetzt hier und spreche drüber und habe Gänsehaut, weil es unfassbare Minuten waren. Also kurzer Einschub, ich war relativ neutral in dem Stadion. Ich hege jetzt für keine der beiden Mannschaften große Sympathien. Habe mich einfach auf ein spannendes Spiel gefreut und würde mich eher als pragmatischen, sachlichen Menschen beschreiben. Mhm. Aber wenn du ansatzweise Fußballfan bist und so ein Spiel live miterlebst oder auch am Fernseher, das packt dich. In welche Richtung auch immer. Mir war nicht danach groß aufzuspringen und mich mitzufreuen oder wahnsinnig enttäuscht zu sein, aber ich war trotzdem emotionalisiert, weil es einfach weil es unglaublich war. Und ja, dann waren diese 3 Minuten, glaube ich, zwischen dem 5. und dem 6. Tor, die waren wirklich, also wenn 95.000 Menschen Krach machen, dann ist das, ja, da entsteht eine ziemliche Druckwelle. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, und dann kam halt der Moment des 6-1, Neymar, Freistoß wird abgewehrt, Neymar zieht auf, ich denke, ihr habt es alle gesehen, flankt rein und der Ball geht ins Tor und dann muss ich sagen, das habe ich in der Form, in der Intensität noch nie erlebt. Ich war beim Champions League Endspiel in Wembley, Bayern gegen Dortmund, war ein bisschen, weil ich die Karten über Audi bekommen hatte, war ich halt eher Richtung Bayern-Fans platziert und konnte also genau sehen, was da los war beim späten Siegtreffer von Robben, was schon wahnsinnig intensiv war. Aber das gestern war definitiv eine Steigerung, weil die Menschen, wie soll ich es beschreiben, sie wussten gar nicht, wohin mit ihren Gefühlen, mit ihren Emotionen. Die aktive Szene unten hinterm Tor, die haben sich einfach die Kleider vom Leib gerissen, also jetzt zumindest die Oberteile, sind zum Teil wild einfach durch den Block gelaufen. Also ich habe wirklich Leute gesehen, die von einer Seite zu anderen einfach nur gelaufen sind und geschrien und mit den Armen gewedelt, weil sie nicht wussten, wie sie ihre Leidenschaft und ihre Freude anders rauslassen können. Die Menschen sind über sich hergefallen. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen gestern andere Menschen geküsst haben, die sie gar nicht kennen und was sie sonst nie tun würden. Und das war sehr, sehr beeindruckend zu sehen, auch irgendwie schön. Und ein kurzer Blick nach links von mir genügte, um halt das genaue Gegenteil zu sehen. Also fassungslose PSG-Fans, die genauso wie die Spanier nicht wussten, was los ist, nur halt das Ganze Negativen empfunden haben. Und das waren auch die Reaktionen dann in den Minuten danach und nach dem Abpfiff, dass die Barca-Fans ja völlig durchgedreht sind Und du merkst, ich suche die richtigen Adjektive, ich suche die richtigen Superlativen, aber nichts davon, was mir in der deutschen Sprache bekannt ist, wird dem gerecht, was da gestern passiert ist, was die Leute, was die Menschen empfunden haben. Und bei Paris oder bei den Paris-Fans war es so, dass da war noch nicht mal Wut oder Tränen oder Enttäuschung, sondern es war einfach ein fassungsloses Registrieren dessen, was da gerade passiert ist. Es konnte keiner einordnen. So, und die Barca-Fans können es rausschreien, können es rausjubeln, aber bei Paris saßen sie einfach nur da, haben sich zum Teil angeschaut, mit dem Kopf geschüttelt, den Kopf wieder zu Boden gesenkt, und es war ja auch eine Form von Lethargie. Das war, also aus psychologischer Sicht war das so, das war Wahnsinn, aber halt in die andere Richtung. Es war nicht so, dass nochmal, da war keiner, der gegen die Plexiglasscheibe gehauen hat, der sauer war, der einen Sitz rausgerissen hat oder ähnliches, sondern sie waren einfach konsterniert. Auch wenn konsterniert in dem Kontext, es beschreibt den Zustand, aber es wird dem nicht gerecht.
Komplette Fassungslosigkeit. Der Präsident von Barcelona, Josep Maria Bartomeu, der hat es auf den Punkt gebracht. Es war einfach eine historische Leistung, die für immer in Erinnerung bleibt. Auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite negativ. Wenn du jetzt nochmal zum analytischen Teil übergehst und nochmal so das Fußballerische dir vor Augen führt, mal fernab von der Emotion. Was hat Paris denn falsch gemacht gestern in dem Spiel? Wie sind sie von der Einstellung her falsch reingegangen? Haben sie Barca zu viel Raum gegeben, damit die ihr Spiel aufziehen können? Man weiß ja, wie Barca auch zu Hause spielt.
Ja, ich hab wirklich auch gebraucht, um das Ganze sachlich zu analysieren, und so wirklich weißer letzter Schluss habe ich auch noch nicht gefunden. Aber was ich während des Spiels für ein Gefühl hatte, war, dass die PSG-Spieler zu viel mit sich selber beschäftigt sind. Und zwar jeder Spieler mit sich selber. Da waren wirklich 11 einzelne Spieler auf dem Platz. Das war nicht dieses Mannschaftsgefüge wie noch im Hinspiel. Sie haben viel untereinander gestikuliert und diskutiert, und das nicht im positiven Sinne. Sie waren sehr, sehr abgelenkt, und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass sie nervös waren, dass sie irgendwie dann doch Muffensausen bekommen haben. Ich meine, da unten stehen auch, es klingt jetzt immer doof, aber da unten stehen auch nur Menschen, und das ist schon beeindruckend, was da in Barcelona abläuft, drumherum und auf dem Platz, wenn diese Neymar, Messi und Co-Connection da anläuft, ein ums andere Mal, und du selber nicht ins Spiel kommst, ist das schon nicht leicht. Du machst dann den Ausgleichstreffer, den Anschlusstreffer, der eigentlich das Spiel wieder komplett dreht, verpasst es dann aber, ich glaube, Di Maria und Cavani waren es, die noch zwei Riesenchancen hatten, das zweite zu schießen. Und für mich war aber dennoch in der ersten Halbzeit dieses mit sich selbst sehr beschäftigt sein und wenig mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz bringen. Und dann kommen halt so Geschichten hinzu, wie du gibst ihnen viel Platz, eben weil du gegen Barca im Verbund verteidigen musst. Wenn aber jeder so sein Ding macht, funktioniert das nicht. Die Einzelspieler bei Barca sind nun mal Weltklasse. Die Abläufe passen alle. Individuell können sie alles auflösen. Das heißt, du musst dich unterstützen. Und so habe ich das wahrgenommen, auch fernab des Balls waren sie immer damit beschäftigt, sich gegenseitig ja eigentlich zu erklären, was sie tun wollen und sollen. Also jetzt die Paris-Spieler. Und das war halt das große Problem. Also ich würde eher von einem mentalen Problem sprechen. Denn, das muss man auch sagen, Barcelona hat gestern nicht sein bestes Spiel gemacht. Spielerisch war das nicht das, was man von Barcelona kennt, aber gestern war eine wahnsinnige Energie einfach dahinter. Und um vielleicht das nochmal historisch einzuordnen, ich bin fernab davon, schnell zum Stilmittel des Pathos zu greifen, aber ich glaube, die Vätergeneration von heute, beziehungsweise gestern Abend, die wird ihren Kindern oder die Väter- und Müttergeneration wird ihren Kindern und ihren Enkeln noch vom 8.3.2017 erzählen. Und ich gehe noch weiter und sage, in 50, 60 Jahren ist jeder 20-jährige Barca-Fan stolz, wenn er jemanden kennt, der gestern im Stadion war. Also das, du hast, für gestern hast du keinen Pokal bekommen. Du bist eine Runde weitergekommen. Aber du hast, im Großen hast du doch fast was Größeres, geschaffen. Das ist ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Und diese Mannschaft, die gestern auf dem Platz stand, in den rot-blauen Trikots, wird auf ewig einen Platz im Herzen eines Barca-Fans haben, selbst bei Barca-Fans, die noch nicht geboren sind.
Und es kann natürlich jetzt auch wieder Kräfte freisetzen bei Barca, die in dieser Saison so ein bisschen unter der Decke gehalten wurden. Du hast ja gesagt, sie haben nicht ihr bestes Spiel gemacht, eigentlich die ganze Saison über nicht. Du hast sie ja für The Zone auch schon mehrfach in diesem Jahr kommentiert. Das Krisengerede, was vor allen Dingen auch in deutschen Medien dann natürlich verbreitet wurde, nachdem Barca ja auch in der Liga zunächst mal ein bisschen abgehängt wurde und auch nicht überzeugt hatte. Kann es tatsächlich bis zum Champions-League-Sieg jetzt gehen mit so einer Leistung?
Also ich habe nicht unter der Woche, sondern letzte Woche, als der Trainer oder bekannt gegeben hat, dass er nach der Saison nicht verlängern wird oder nicht mehr zur Verfügung stehen wird als Trainer, war das für mich taktisch sehr, sehr clever, weil er jetzt sämtliche Diskussionen im Keim erstickt hat und seiner Mannschaft vermittelt hat, Leute, wir haben noch 3 Monate oder 2,5 Monate. Jetzt setzen wir alles dran, dass diese 2,5 Monate die erfolgreichsten oder die maximal erfolgreichen sind. Und ich glaube, diese Entscheidung von Enrique, die ist schon, das ist nicht letzte Woche passiert oder die ist nicht letzte Woche gefallen. Aber er hat sie bewusst letzte Woche erst veröffentlicht. Das war einfach ein taktisches Mittel. Das war ein Schachzug, der war großartig, weil er seiner Mannschaft damit einfach nochmal einen Schub gegeben hat. Und das kann durchaus, kann sie das in der Liga weiter beflügeln und auch in der Champions League. Andersrum, ich habe jetzt auch überlegt, wie trittst du als Trainer vor eine Mannschaft, die gerade 6-1 oder 1-6 verloren hat? Das ist nicht leicht. Da musst du jetzt, ja, du musst mental ran, draufhauen bringt gar nichts, sonst verlierst du sie. Das ist sportpsychologisch oder generell psychologisch ist das die größte Aufgabe, jetzt diese Spieler wieder in die Spur zu bringen, weil jetzt fährst du, ich weiß gar nicht, wo die am Wochenende spielen, ich müsste echt mal nachschauen, aber jetzt fährst du am nächsten Wochenende, warte mal, ich schau mal eben, fährst du nach, wo spielen sie denn? Paris spielt in Lorient. So. Fährst zum Tabellenletzten. Ja. Hast gerade eben, ich glaube, den größten Nackenschlag deiner Karriere. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es jedem Spieler, also sportlichen Nackenschlag, kassiert und fährst jetzt zum Tabellenletzten in der Liga. Puh. Ja. Viel Glück. Also mental.
Ja, ne? Ja, klar. Wird Unai Emery die Mannschaft ja dann auch über den Saisonende, das Saisonende hinaus betreuen dürfen? Man ist ja in Paris dann auch immer sehr schnell mit Reaktionen auf sportliche Nackenschläge.
Ja, ich würde es schade finden, weil ich Emery für einen der besten Trainer, die es in Europa momentan gibt, halte. Da es ist eine Generation, da werden alle noch von profitieren. Ich spreche von Emery, Conte, Pochettino, Klopp, das sind alles Trainer irgendwas, die 4 vorne haben, also jetzt vom Alter her, und die einen, finde ich, einen großen Einfluss auf den Fußball momentan haben. Und deswegen tut Emery mir da ein bisschen leid, weil ich einfach sehr, sehr viel von ihm halte und würde mir wünschen einfach, dass er die Möglichkeit bekommt, da weiterzuarbeiten. Und wenn nicht da, dann bitte bei einem anderen europäischen Spitzenverein, denn dieser Trainer hat es definitiv verdient.
In Barcelona wird ja auch ein Trainerstuhl.
Oh, puh, ja gut, das führt jetzt so weit, das groß auszudiskutieren, wer da Enrique folgt, aber das nur meine Worte zu Emery, zu PSG. Das ist jetzt schwer, da wirklich die Kurve zu kriegen.
Da müssen wir dann auch mal abwarten, was dann aus Paris dann verlautet und was dann wirklich da die Entscheidungsträger dann letztlich für Konsequenzen ziehen. Ralf Gunnisch war das Augenzeuge bei diesem historischen, denkwürdigen 6:1 von Barcelona gegen Paris Saint-Germain, was Barcelona in die nächste Runde der Champions League bringt. Ralf, vielen Dank.
Sehr gerne.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise. Unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.